ARD.
Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Der Daumen des Ingenieurs. Ein Kriminalhörspiel von Michael Hartwig nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle. Aus dem Englischen von Ruth von Markart und John Lackland.
Wer?
Wer ist da?
Ich bin es. Luzi, Sir.
Ach so, ja. Na kommen Sie doch rein.
Ein Unfall, Sir. Ein Mann von der Eisenbahn.
Unfall? Ein Eisenbahnunglück?
Nein, jemand von der Eisenbahn, Sir. Vom Paddington-Bahnhof. Sie warten unten im Sprechzimmer.
Ach so, ja. Danke, Luzi. Sagen Sie, ich wäre in 2 Minuten unten. Ich beeile mich.
Guten Morgen, Dr. Watson. Ich habe Sie schon seit Wochen nicht mehr gesehen.
Guten Morgen, Schaffner. Na, was gibt's denn?
Der junge Mann hier, seine Hand, sieht ziemlich böse aus, finde ich.
Einer Ihrer Leute?
Nein. Eben erst mit dem Zug aus Reading angekommen. Er hat gefragt, wo er schnell einen Arzt finden könnte. Und da habe ich ihn hergebracht. Ein bisschen früh, ich weiß schon, aber was soll ich da...
Macht nichts. Sehen wir ihn uns mal an.
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Sir, mache ich mich lieber wieder auf den Weg. Ich habe auch meine Pflichten. Genau wie Sie. Sie verstehen.
Und ob. Also, vielen Dank.
Keine Ursache, Dr. Watson. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Alles Gute, Mister.
Oh, danke.
Also, dann wollen wir uns die Sache mal ansehen. Die Hand, was?
Oh. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so früh bemühen muss, aber ich habe einen ganz üblen Unfall gehabt. einen üblen Unfall, wirklich übel.
Ah, nun reißen Sie sich mal zusammen. Hier. Oh. Trinken Sie erst mal. Ein Schluck Wasser.
Oh ja. So. Ja. Vielleicht.
Na? Jetzt geht's schon, was?
Ja, besser. Entschuldigen Sie bitte.
Ah, schon gut. So. Jetzt will ich mir mal die Hand ansehen.
Mein Daumen. Mein Daumen. Weg. Einfach weg.
Shh. So. Erstmal vorsichtig das Taschentuch abnehmen.
Ja, vorsichtig.
Ja. Ich fürchte, das wird etwas wehtun.
Au!
So, das hätten wir. Um Himmels Willen.
Schöne Bescherung, was?
Stillhalten. Je eher wir die Sache auswaschen...
Auswaschen?
...desto besser. Ja. Ja, Momentchen. Die Wunde muss ja entsetzlich geblutet haben.
Das hat sie auch. Zuerst wurde ich ohnmächtig. Aber als ich wieder zu mir kam, da blutete sie immer noch. Und da habe ich das Taschentuch ums Handgelenk gewickelt und mit dem Stückchen Holz da festgedreht. Dann hat es dann aufgehört.
Ein Glück, dass Sie sich zu helfen wussten.
Ach, das ist gesunder Menschenverstand. Und ein bisschen Hydraulik. Weiter nichts.
Hydraulik?
Ja, ein Prinzip der Hydraulik. Immer zunächst mal den Fluss der Pumpe abstellen. Ich bin Ingenieur, wie Sie sich jetzt vielleicht denken können. Heatherley ist mein Name. Victor Heatherley aus der Victoria Street.
Tja, Heatherley, da haben Sie sich selbst das Leben gerettet. Im Laufe der Zeit werden Sie auch lernen, ohne Daumen fertig zu werden. Aber wenn Sie die Blutung nicht gestoppt hätten... Wie ist denn der Unfall passiert? Sieht nach einem sehr schweren Gegenstand aus.
Schwerer Gegenstand, eine Art schlechter Beil.
Was, ein schlechter Beil?
Ja, sowas Ähnliches, irgendein Beil, Nur ein Unfall war das nicht, Herr Doktor.
Kein Unfall?
Nein, das war ein Mordversuch.
Passen Sie auf, ich ziehe jetzt den Verband zu.
Au!
So, jetzt nur noch abschneiden. So.
Ach.
Na, Wie geht's?
Ja, schon besser. Danke. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Doktor.
Ja, es ist zwar noch etwas früh am Morgen, aber ich glaube, ein Schuss Cognac ins Wasser könnte Ihnen nicht schaden. So, da, trinken Sie das mal aus.
Ah, gut.
Freut mich. Und jetzt erzählen Sie mal. Mordversuch, sagten Sie.
Ja, Herr Doktor. Ich muss es sowieso der Polizei melden, aber ehrlich gesagt, ohne diese Wunde da würden die mir wahrscheinlich kein Wort glauben. Es ist eine unglaubliche Geschichte und ich habe nicht einen Schatten von einem Beweis, außer dem Daumen.
So.
Ja, und nach den wenigen Anhaltspunkten, die ich besitze, wird die Polizei kaum viel unternehmen können.
Hören Sie, Hesley, bevor Sie weitererzählen.
Ja.
In dieser Hinsicht könnte ich Ihnen vielleicht helfen.
Wieso? Was könnten Sie denn noch tun?
Ich bin nicht sicher, ob Sie meinen Namen richtig verstanden haben. Watson heiße ich.
Ja?
Ja, Dr. James Watson. Vielleicht verstehen Sie mich besser, wenn ich den Namen Sherlock Holmes erwähne.
Sherlock Holmes? Der Detektiv, natürlich. Mhm. Ja, von dem habe ich schon viel gehört. Watson?
Ja.
Ach so, Dr. Watson, natürlich. Sind Sie wirklich der Dr. Watson?
Der bin ich.
Aha.
Und ich wollte gerade sagen, dass Ihr Fall womöglich genau das Richtige für meinen Freund Holmes ist.
Ja, wenn er wirklich die Zeit dafür aufbringen kann. Und sobald ich bei der Polizei gewesen bin, werde ich natürlich sofort...
Am besten, ich nehme Sie gleich mit zu Holmes. Seit ich die Praxis hier in Paddington übernahm, habe ich ihn in letzter Zeit nicht oft gesehen. Aber wenn er seine Gewohnheiten nicht von Grund auf geändert hat, seit ich aus der Baker Street auszog, müssten wir ihn jetzt, wenn wir mit einer Droschke hinfahren, gerade in seinem alten Schlafrock beim Lesen der Times antreffen, wie er darüber schimpft, dass richtige Verbrechen im Aussterben sind. Sie werden in Sherlock Holmes einen sehr aufmerksamen Zuhörer finden.
Ja, bringen Sie mich zu ihm, Dr. Watson. Vielleicht kann er mir helfen.
So, Mr. Heatherley, das Frühstück hat Ihnen offensichtlich gut getan. Jetzt nehmen Sie sich noch eine Tasse Kaffee und fangen Sie an zu erzählen.
Ja.
Fangen Sie ganz von vorne an und lassen Sie sich Zeit. Mhm.
Legen Sie ruhig Ihre Beine hoch, Heatherley. So etwas schwächt mehr, als man denkt.
Ach, danke schön. Oh. Ja, das ist... Ja, also, als erstes müssen Sie wissen, dass ich vollweise und Junggeselle bin. Ich lebe ganz allein in einem möblierten Zimmer hier in London. Mit dem Geld, das mir mein Vater hinterließ, habe ich mich vor einigen Jahren als Ingenieur selbstständig gemacht. Und vorher war ich 7 Jahre bei Fenner & Matheson in Greenwich in der Lehre.
Eine erstklassige Firma, so viel ich weiß.
Ja, aber aller Anfang ist schwer, wenn man selbstständig ist. Während der letzten 2 Jahre, Mr. Holmes, hatte ich nur 3 Beratungen und einen kleinen Auftrag. Genau 27 Pfund habe ich verdient.
Brutto. Das erinnert mich an meine eigenen Anfänge.
Ja, dann wissen Sie ja, wie es ist, wenn man Tag für Tag von 9 bis 4 in seinem kleinen Büro sitzt und darauf wartet, dass die Tür sich öffnet.
Ihr Büro ist in der Victoria Street, sagten Sie?
Ja, entschuldigen Sie, Mr. Holmes, ich bin etwas abgeschweift. Ich wollte Ihnen erzählen, dass gestern, als ich gerade einen weiteren nutzlosen Tag hinter mich gebracht hatte, mein Schreiber Robinson mit einer Visitenkarte hereinkam.
Da ist ein Herr für Sie, Sir.
Für mich?
Ja, Sir, für Sie.
Ist das seine Karte?
Jawohl, Sir.
Danke. Oberst Lysander Stark. Ja, führen Sie ihn herein.
Sofort, Mr. Heatherley. Wollen Sie bitte mitkommen, Sir? Oberst Lysander Stark.
Freut mich. Sie können gehen, Robinson.
Jawohl, Sir.
Bitte, nehmen Sie doch Platz, Oberst Stark.
Danke. Sie sind mir als ein Mann empfohlen worden, Mr. Heatherley, der nicht nur in seinem Beruf Vorzügliches leistet, sondern auf dessen Verschwiegenheit man sich verlassen kann.
Empfohlen, Sir? Darf ich fragen, wer mir ein so gutes Zeugnis ausgestellt hat?
Vielleicht sage ich Ihnen das im Augenblick lieber nicht. Ich habe übrigens von derselben Quelle erfahren, dass Sie verwaist und Junggeselle sind und ganz allein hier in London wohnen.
Ja, das stimmt genau, aber Sie werden mir verzeihen, wenn ich sage, dass ich das kaum mit meinen beruflichen Fähigkeiten in Zusammenhang bringen kann. Overstark, Sie wollen mich doch vermutlich in meiner Eigenschaft als Ingenieur konsultieren, nicht wahr?
Gewiss, gewiss. Aber das andere ist auch sehr wichtig. Ich habe nämlich einen Auftrag für Sie, Mr. Heatherly, bei dem es sehr auf Verschwiegenheit ankommt. Absolute Verschwiegenheit. Mhm. Sie verstehen doch sicher, dass man das eher von einem alleinstehenden Mann erwarten kann.
Ach so. Ja, ich kann Ihnen versichern, dass ich ein Geheimnis zu wahren weiß, wenn ich es verspreche.
Und versprechen Sie mir das?
Ja, wenn Sie wollen.
Absolutes Stillschweigen vor, während und nach der Arbeit. Keine Andeutung über die Sache in Wort oder Schrift.
Ja, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Danke.
Ja.
Verzeihen Sie. Ich wollte mich nur vergewissern, ob Ihr Schreiber uns nicht belauscht.
Herr Oberst.
Oh, das soll kein Misstrauen sein, aber ich weiß, wie neugierig solche Schreiber sein können.
Ich wäre Ihnen sehr verpflichtet, Herr Oberst, wenn Sie jetzt zur Sache kämen. Meine Zeit ist kostbar, wissen Sie.
Wirklich? Also, würden Ihnen 50 Guineas für die Arbeit einer Nacht genügen?
Fünf? Ja, voll und ganz.
Ich sage eine Nacht, obwohl eine Stunde genügen wird. Ich brauche lediglich Ihre Gutachten über eine hydraulische Presse, die nicht mehr funktioniert. Mhm. Wenn Sie uns sagen, wo der Fehler steckt, reparieren wir sie selbst. Was halten Sie davon?
Ja, ist das alles?
Ja, ja. Aber wir möchten, dass Sie heute Nacht kommen. Deshalb sind wir auch bereit, so viel zu zahlen.
Ja, und wo soll ich hinkommen? Wo?
Nach Iford in Berkshire. Das liegt ungefähr 7 Meilen von Reading. Wenn Sie den letzten Zug vom Paddington Bahnhof nehmen, sind Sie gegen 11:15 dort. In Iford werde ich Sie am Bahnhof abholen. Mhm. Unser Haus liegt etwa 7 Meilen vom Bahnhof entfernt.
Ja, und wie komme ich wieder zurück?
Wir werden Ihnen ein Bett zurechtmachen. Das geht leicht.
Mir kommt das etwas ungelegen. Ich habe morgen sehr früh schon Termine. Könnte ich nicht morgen Abend kommen?
Verzeihen Sie mir, wenn ich bezweifle, dass Sie wirklich so beschäftigt sind, wie Sie tun, Mr. Heatherly. Für alle Unbequemlichkeiten, die Sie in Kauf nehmen müssen, sind wir bereit, einem jungen, unbekannten Mann ein Honorar zu zahlen, für das wir ein Gutachten der besten Köpfe Ihres Berufs erhalten könnten. Wie gesagt, es wäre uns lieber, wenn Sie mit dem erwähnten Zug kommen würden. Mhm. Aber wenn Sie natürlich den Auftrag ablehnen wollen, so sagen Sie es bitte sofort. Dann will ich Sie nicht länger von Ihren anderen Terminen
abhalten. Nein, ich komme.
Ausgezeichnet.
Allerdings wüsste ich doch gerne ein wenig mehr über das, was ich für Sie tun soll.
Natürlich. Jetzt, da Sie sich zur Geheimhaltung verpflichtet und eingewilligt haben zu kommen, kann ich es Ihnen ja sagen. Sie wissen vermutlich, Mr. Heatherly, dass kieselsäurereicher Kalk hierzulande sehr kostbar ist.
Oh ja, sehr.
Also vor einiger Zeit kaufte ich einen kleinen Besitz unweit von Reading und auf einem meiner Felder habe ich ein solches Kalkvorkommen entdeckt.
Aber tatsächlich?
Nicht nur das. Ich habe seither herausgefunden, dass dieses an sich ziemlich unbedeutende Vorkommen nur das Verbindungsstück zwischen zwei größeren Ablagerungen darstellt. Aha. Beide liegen auf Grundstücken von Nachbarn. Verständlicherweise habe ich nach dieser Entdeckung Schritte unternommen, ihr Land so schnell wie möglich aufzukaufen. Ja. Da ich kein eigenes Kapital besaß, musste ich den Rat einiger Freunde einholen. Sie schlugen vor, zusammen mein kleines Lager auszubeuten, bis wir genug verdient hätten, um die Nachbarfelder zu erwerben.
Sehr gute Idee.
Um mich kurz zu fassen, wir stellten also mit dem Geld meiner Freunde und mit dem, was ich flüssig machen konnte, auf meinem Grund eine hydraulische Presse auf, mit der wir seither arbeiten. Mhm. Das ist die Presse, die jetzt nicht mehr funktioniert. Natürlich ist das ganze Unternehmen äußerst geheim. Das verstehen Sie doch.
Ja, natürlich. Aber...
Und jetzt, Mr. Heatherly, muss ich Sie verlassen. Ich sehe Sie ja dann heute Nacht.
Ja, ich komme. Nur noch eine Frage, Oberstark. Wird denn dieser Kalk nicht normalerweise wie Kiesel durch Grabungen einer Grube gewonnen?
Das stimmt.
Ja, dann verstehe ich nicht ganz...
Ach so, entschuldigen Sie, Mr. Heatherly. Sie meinen die hydraulische Presse?
Ja, ja.
Wir haben da unser eigenes Verfahren. Um den Kalk fortschaffen zu können, ohne Argwohn zu erregen, pressen wir ihn zu Ziegeln. Eine Kleinigkeit, aber für uns von Bedeutung. Deshalb müssen wir unsere Maschine auch so bald wie möglich wieder in Gang setzen. Ich erwarte Sie also 11:15 in Iford auf dem Bahnhof.
Eine eigenartige Unterhaltung. Was, Watson?
Wirklich sehr seltsam. Hm.
Ja, als er fort war und ich mir alles noch mal in Ruhe überlegte, kam mir die ganze Sache mit der hydraulischen Presse auch recht merkwürdig vor.
Aber er hatte ja ganz einleuchtende Gründe für alles.
Ich finde, 50 Pfund für eine Nacht sind immer ein überzeugender Grund, was?
Ach, das will ich nicht leugnen, Mr. Holmes. Ja. Hätte er mich gefragt, wie viel ich berechnen würde, so wäre es ein Zehntel gewesen. Also, ich beschloss, hinzufahren.
Ja, Sie konnten kaum ablehnen. Stört es Sie, wenn ich mir meine Pfeife anstecke? Ach,
bitte Sie.
Dankeschön. Haben Sie irgendjemandem davon erzählt?
Nein. Ich habe mein Versprechen eingehalten.
Ja, also, weiter.
Einen Moment, Holmes, wenn du erlaubst. Wie geht es Ihrer Hand, Heserle?
Sie klopft, aber sonst erstaunlich gut.
Hören Sie sofort auf, wenn Sie starke Schmerzen bekommen. Vergessen Sie nicht, dass Sie eine Menge Blut verloren haben.
Das geht schon, Dr. Watson, danke. Also, ich kam pünktlich 10:45 in Eilford an. Außer mir stieg niemand dort aus. Oberst Stark erwartete mich vor der Sperre. Er sprach kein Wort, nahm meinen Arm und schob mich in einen Pferdewagen, dessen Schlag schon offen stand. Sobald wir saßen, klopfte er gegen das Holz und schon ging es los, so schnell das Pferd laufen konnte.
Ein Pferd?
Ja, ein einziges Pferd, ja.
Konnten Sie die Farbe feststellen?
Ja, als ich einstieg, da sah ich es im Licht der Wagenlaterne, es war ein brauner.
Sah es müde aus oder frisch?
Oh, frisch und mit glänzendem Fell.
Danke. Entschuldigen Sie die Unterbrechung.
Ach, keine Ursache. Ja, wir fuhren mindestens eine Stunde. Mhm. Nach Geschwindigkeit und Fahrzeit zu urteilen, müssen es eher 12 Meilen gewesen sein, anstatt 7, wie er mir gesagt hatte. Ja, die Fenster waren zugezogen, ich konnte nicht sehen und der Oberst schien nicht in der Stimmung für eine Unterhaltung. Ich ließ einige Bemerkungen über dieses und jenes fallen, um die Zeit zu vertreiben, aber er antwortete nur mit Ja oder Nein. Ansonsten schien er in Gedanken versunken.
Haben Sie auf den Zustand der Straßen geachtet?
Ja, die waren schlecht. Meistens wurden wir ziemlich hin und her gerüttelt.
So. Na, fahren Sie fort.
Ja, plötzlich bogen wir von der Straße ab in einen Kiesweg und hielten dann auch bald an. Oberst Stark riss sofort die Türe auf und schob mich direkt ins Haus. Es ging alles so blitzschnell, dass ich nicht einmal Zeit hatte, meine Umgebung zu betrachten. Die Haustür fiel hinter mir ins Schloss und ich hörte den Wagen fortfahren.
Und wie sah es in dem Haus aus?
Im Haus selbst war es stockfinster. Während der Oberst noch in seinen Taschen nach Streichhölzern kramte, öffnete sich die Tür am anderen Ende der Diele und eine junge Frau mit einer Lampe in der Hand kam auf uns zu. Sie war hübsch, sehr gut gekleidet. Und sie sprach zu dem Oberst in Holländisch.
Können Sie denn Holländisch, Mr. Heatherly?
Nein, aber ich habe einige Fachliteratur auf Holländisch gelesen. Aber gesprochen ist mir die Sprache unverständlich.
Aber es war bestimmt Holländisch.
Oh ja, ohne jeden Zweifel. Ich merkte auch, dass das, was der Oberst sagte, ihr einen ziemlichen Schock versetzte. Sie zuckte richtig zusammen. Und dann nahm er ihr die Lampe ab und sie ging wieder in ein Zimmer zurück. Mich führte er auf eine andere Tür zu.
Seien Sie so gut und warten hier in diesem Zimmer ein paar Minuten, Mr. Heatherly. Ich bin gleich wieder da.
Ja, bitte sehr.
Psst. Hören Sie?
Ja?
Nicht sprechen. Gehen Sie. Bleiben Sie nicht hier. Das geht nicht gut aus.
Ja, aber ich habe ja noch...
Es lohnt sich nicht zu warten. Wenn Sie sich beeilen, können Sie durch meine Tür hier verschwinden. Kein Mensch hindert Sie. Verschwinden Sie von hier. Bevor es zu spät ist. Ja. Er kommt zurück. Gehen Sie schnell... Ganz schnell!
Ja, aber ich kann doch...
Das hier, Mr. Heatherly, ist mein Geschäftsführer und Mitarbeiter, Mr. Ferguson.
Guten Abend.
Also machen wir uns gleich an die Arbeit, Mr. Ferguson. Ich werde Sie zur Maschine hinaufführen. Ihren Hut können Sie hier lassen. Wir bleiben im Haus. Bitte kommen Sie. So, da sind wir.
Ich warte draußen.
Nach Ihnen, Mr. Heatherly. Ja. Viel Platz ist in dem Raum nicht.
Oh, das macht nichts, das geht schon.
So, Mr. Heatherly, jetzt sind wir sozusagen in der hydraulischen Presse. Ja. Die Decke ist das eine Ende des niedergehenden Presskolbens. Sie senkt sich mit einem Druck von vielen Tonnen langsam auf den Metallboden herunter. Die Wände sind aus Holz.
Ja, das sehe ich. Was ist also damit?
Außen an der Seite befinden sich kleine Wassersäulen, die den Druck aufnehmen, übertragen und in der ihnen bekannten Weise vervielfältigen. Wir haben den Eindruck, dass dort vielleicht irgendwo der Defekt liegt. Die Maschine arbeitet noch ganz gut, aber sie geht nicht mehr so glatt und scheint ziemlich viel Druck eingebüßt zu haben. Ja. Wenn Sie jetzt so gut wären, sie einmal genauer anzuschauen und uns dann zu sagen, wie wir den Schaden beheben können.
Tja, nach dem, was ich hier sehe, glaube ich, Ihre Annahme, der Defekt liegt irgendwo außen, trifft zu. Wenn ich vielleicht dort mal nachsehen könnte?
Selbstverständlich. Nach Ihnen, Mr. Hazley.
Ah, danke schön.
Ist eng da drin, was?
Ja, das kann man wohl sagen. Das ist eine riesige Presse. Wo ist denn die Schalltafel?
Hier.
Aha, kann ich sie mal ausprobieren?
Tun Sie, was Sie wollen.
Gut. Ja, der Fehler liegt auf der Hand.
Sie haben ihn bereits entdeckt?
Aber ohne jeden Zweifel. Ich weiß nicht, ob Sie das leise Pfeifen vernommen haben beim Herunterkommen des Kolbens. Das ist ein ganz sicheres Zeichen, dass einer der Zylinder etwas leck ist. Er hält das Wasser nicht mehr, wie er sollte und... Ja, dadurch lässt der Druck nach.
Es ist also nichts Ernstes.
Nein, keineswegs. Lassen Sie mich noch mal sehen. Ach, natürlich, hier ist es ja. Der Gummiring am Ende dieser Getriebestange ist ja ganz verfault. Er schließt nicht mehr ganz richtig im Auf- und Abgehen. Und so kommt das Wasser durch. Und da liegt der ganze Schaden, Oberstag.
Wir sind Ihnen sehr dankbar, Mr. Hazley. Was, Ferguson?
Gute Arbeit.
Ach, ich glaube, ich sollte noch mal rasch innen nachsehen, ob sonst alles in Ordnung ist.
Wenn Sie das für nötig halten.
Ich möchte nämlich nur sehen, ob hier auch Wasser durchsickert. Es ist so dunkel. Haben Sie nicht eine Lampe?
Bitte?
Ach, geben Sie sie mir doch bitte rein.
Bitte sehr.
Ja, danke. Da. Nein. Nein, nein. Nein, hier ist nichts.
Und dann wäre Ihre Diagnose also vollständig.
Also sprechen wir doch offen miteinander, Oberstag. Wenn Sie meine definitive Meinung über den Zustand Ihrer hydraulischen Presse haben wollen, dann wäre es doch besser, Sie sagten mir, wozu sie benutzt wird. Das könnte nämlich von Wichtigkeit sein.
Das habe ich Ihnen doch bereits gesagt.
Verzeihen Sie, Herr Oberst, aber so dumm bin ich nicht. Kein vernünftiger Mensch würde eine Maschine dieses Ausmaßes für einen nebensächlichen Zweck benutzen. Also, was ist es also?
Mr. Hazley, Sie sind mir zu neugierig. Na schön. Wenn Sie mehr über den Zweck der Presse wissen wollen, das können Sie haben. Sie können hier bleiben und sie so lange untersuchen, wie Sie wollen.
Oh, was da? Machen Sie die Tür auf! Oh, was da? Hören Sie mich denn nicht? Ich verlange, dass Sie sofort die Tür öffnen! Oh, was da? Nein! Nein, das können Sie doch nicht machen! Lassen Sie mich raus! Oh Gott! Nein! Nein, nur das nicht!
Schnell! Kriechen Sie durch diese Klappe hier! Folgen Sie mir! Rasch! Die beiden werden schnell entdecken, dass Sie nicht da drin umgekommen sind.
Ja, aber wohin denn?
Hier entlang! Und schnell aus dem Fenster! Das ist Ihre einzige Chance.
Wenn es sein muss. Aber Sie zuerst.
Nein, ich darf nicht mit.
Sie müssen.
Nein, nein, mir tut er nichts. Beeilen Sie sich. Er ist gleich hier. Ich helfe Ihnen.
Ja, danke. Auf den Weg, Elisa!
Nein, ich gehe nicht. Du sollst nicht noch einen umbringen. Tu das Beil fort.
Weg! Sag ich.
Rühren Sie die Frau nicht an!
Ich habe nicht die Absicht! Auf Sie habe ich's abgesehen!
Springen Sie! Lassen Sie die Fensterbank los! Er schlägt Ihnen die Hand ab!
Ah, oh. Das war ein durchdringender Schmerz. Ich verlor den Halt und merkte, dass ich fiel.
Ja.
Und dann verließ mich das Bewusstsein.
Beruhigen Sie sich, mein Freund.
Ich meine auch, er sollte jetzt Schluss machen, Holmes.
Ich glaube, er hat uns so gut wie alles erzählt.
Aber ich fühle mich bestimmt nicht schlecht, Dr. Watson. Es war nur, dass ich dieses entsetzliche Erlebnis nochmal durchgemacht habe.
Ein Albtraum.
Und solange ich lebe, werde ich das Zischen der Maschinerie im Ohr haben.
Und was geschah, als Sie wieder zu sich kamen?
Holmes, ich bitte.
Ich weiß, Watson, Aber es ist von entscheidender Wichtigkeit, dass wir jede Einzelheit zu wissen bekommen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wenn Sie bewusstlos im Garten lagen, Mr. Heatherly, wie kommt es dann, dass man Sie nicht sofort wieder hereingeholt hat?
Ja, das werde ich wohl nie erfahren, Mr. Holmes. Vielleicht schreckte der Kerl vor weiteren Schritten zurück. Oder es war diese junge Ausländerin. Vielleicht hat sie ihn überredet. Das Komische aber war, als ich wieder zu mir kam, war das Haus völlig verschwunden.
Was? Richtig verschwunden?
Ach, ja. Ich stellte fest, dass ich in einer Hecke in der Nähe einer Landstraße lag. Meine Kleider waren vom Tau durchnässt und der Ärmel meines Rockes triefte vor Blut. Mit Hilfe eines Taschentuchs und eines kleinen Zweiges begann ich dann die Wunde abzubinden.
Das war Ihr Glück.
Ja, und nach einer Weile ging ich auf die Straße und entdeckte, dass ich nur ein paar hundert Meter vom Bahnhof Eifort entfernt war, wo der Oberst mich am Abend zuvor abgeholt hatte.
Ja, möglicherweise sind Sie in einem Stadium halber Bewusstlosigkeit dahin gewandert. An sowas erinnert man sich nicht unbedingt.
Das ist schon möglich, aber davon weiß ich natürlich nichts. Auf jeden Fall kam ich zum Bahnhof. In wenigen Minuten musste ein Zug kommen. Ich hielt es für das Beste, gleich nach London zurückzufahren. Dann aber kurz vor Paddington, da bat ich dann den Schaffner, mich nach unserer Ankunft zu einem Doktor zu bringen. Und glücklicherweise kannte er Sie, Dr. Watson.
Na, Holmes, was sagst du dazu?
Nichts. Du reich mir doch mal das dicke Notizbuch da drüben mit dem blauen Einband. Nein, nein, auf dem nächsten Regal. Ja, ja, das dann, ja.
Bitte.
Danke. Also, wo steht es? Vor etwa einem Jahr, glaube ich, war das...
Was soll denn das?
Nur etwas, was mir gerade einge... Ah ja, da haben wir es schon. Sie müssen wissen, Mr. Heatherly, ich habe die Gewohnheit, die mannigfaltigsten Dinge, die mir irgendwie seltsam erscheinen, aufzuheben.
Aha.
Man weiß ja nie, wann Sie durch ein anderes, unerklärliches Ereignis mal eine Bedeutung bekommen.
Richtig.
Hören Sie sich das an. Vermisst. Seit dem 9. dieses Monats wird, es war etwa vor einem Jahr in allen Zeitungen... Der 26-jährige Ingenieur Mr. Jeremiah Hayling.
Mr. Holmes?
Er verließ um 10 Uhr abends seine Wohnung und ist seither nicht mehr gesehen worden. Ja. Sehen Sie, Mr. Heatherly, ich bezweifle nicht, dass weitere Nachforschungen ergeben würden, dass Mr. Hayling Junggeselle war, genau wie Sie, und außerdem vollweise. Oberst Stark nimmt es peinlich genau, wenn es darum geht, sein Geheimnis zu wahren.
Sie glauben also...
Ja, nach dem, was Ihnen zugestoßen oder... beinahe zugestoßen ist, nach der Äußerung der jungen Ausländerin zu urteilen, müssen wir leider annehmen, dass Mr. Hayling, der offenbar genau wie Sie die hydraulische Presse untersucht hatte, nicht das Glück hatte, bei Zeiten aus dem kleinen Raum zu entkommen.
Und du nimmst...
Anzweifel. Es steht fest, dass Oberst Stark, falls das sein Name ist, ein kaltblütiger und zu allem entschlossener Mann ist. Nichts durfte ihm seinen Plan verderben. Ja, wie bei den Piraten, die keinen Überlebenden auf dem gekenterten Schiff dulden. Worum es sich für ihn handelte, glaube ich zu erraten. Aber wir dürfen keine Zeit vergeuden. Wenn Sie sich in der Lage fühlen, Mr. Heatherly, und Watson es erlaubt, sollten Sie auf der Stelle mit uns zu Scotland Yard fahren. Schön, dass Sie sich so schnell entschließen konnten, mit uns nach Eifort zu fahren, Inspektor Bradstreet. Scotland Yard ist nicht immer so schnell bei der Hand.
Aber ich bitte Sie, Mr. Holmes, Sie können sich doch nicht beklagen.
Ja.
Hat er je auf mich warten müssen, Dr. Watson?
Hören Sie nicht auf ihn, Inspektor. So redet er gern.
Naja, jedenfalls sind wir bald da. Aber ich glaube, vorher sehen wir uns doch lieber mal die Gegend auf Ihrer Landkarte an.
Ja, gute Idee. Also, das da, das ist Eifort. Wie gesagt, ich habe einen Zirkel mit dem Radius von 12 Meilen um den Ort beschrieben. Sie schätzen die Entfernung doch auf etwa 12 Meilen. Nicht wahr, Mr. Heatherly?
Ja, wir sind eine gute Stunde gefahren. Die Straßen waren schlecht, aber wir kamen recht schnell vorwärts. 10 bis 12 Meilen, würde ich sagen. Ja.
Schön, dann muss der Ort, den wir suchen, irgendwo an dieser 12-Meilen-Linie liegen. Wichtig ist nur, welche Richtung Sie vom Bahnhof aus eingeschlagen haben.
Ja, ich glaube, ich würde die Hecke wiedererkennen, an der ich lag, nachdem man mich zurückgebracht hatte. Vielleicht ist das die Straße, die zu dem Haus führt.
Ja, durchaus möglich. Ja. Dann gehen wir also zu einem Punkt ungefähr hier.
Mhm.
Nein, das geht nicht. Die Straße macht eine Kehrtwende lange bevor wir zu der Stelle kommen.
Ja, ich glaube, ich könnte mit dem Finger auf die genaue Stelle zeigen.
Tatsächlich, Mr. Holmes?
Ja.
Also, ich habe zwar immer gesagt, Sie haben einen sechsten Sinn oder so etwas, ja, aber ich wette, diesmal kommen Sie damit nicht weiter. Woran können wir uns schon halten? Nichts außer eine einstündige, schnelle Wagenfahrt im Dunkeln. Da kommt jede Richtung in Frage.
Vom Bahnhof Eifort gehen nur zwei Straßen ab.
Ja, eine von beiden muss es sein, also. Aber wenn wir diese beiden Straßen einige Meilen verfolgen, dann was dann? Dann verzweigen sie sich nach allen Richtungen. Überall gibt es Straßen, große und kleine. Wer sagt uns also, welches war?
Tja, der hat recht.
Ja. Wenn ich Ihnen doch bloß ein bisschen mehr helfen könnte.
Das lässt sich nicht ändern. Ich für meinen Teil würde mich an die südliche Richtung halten.
So. Und warum?
Ja, weil die Gegend dort einsamer ist. Hm.
Und was meinst du, mein lieber Watson?
Ja, es ist schwer zu sagen. Westlich vielleicht. Da sind mehrere kleine Dörfer.
Und Sie, Heatherly?
Nördlich, könnte ich mir denken. Auf der Landkarte sind gegen Norden keine Hügel verzeichnet. Und ich meine fast, wir hätten die ganze Zeit eine ebene Straße gehabt.
Aha. Ein ganz interessanter Schluss jedenfalls.
Also eine Himmelsrichtung ist noch offen. Was halten Sie vom Osten,
ich Mr. Holmes? Ich muss Sie enttäuschen, Inspektor. Nord, Süd, Ost, West. Keine ist richtig.
Aber. Sie können doch nicht alle falsch sein.
Eben. Hier ist die Stelle, meine Herren.
Ja, aber das ist ja Eifort selbst.
Ja, richtig.
Also jetzt verstehe ich Sie überhaupt nicht mehr.
Nein?
Mr. Heatherly hat uns doch eindeutig gesagt, er wäre 10 oder 12 Meilen gefahren.
Ja, 10 Meilen. 5 hin und 5 zurück. Oder 12. 6 hin und 6 zurück. Das ist doch höchst einfach.
Ja, aber Holmes, wie kommst du darauf?
Du liebe Güte, Watson, du warst doch die ganze Zeit dabei, während Mr. Heatherly uns alles erzählte. Erinnerst du dich nicht mehr, wie ich ihn nach dem Pferd gefragt habe?
Doch, du hast ihn nach der Farbe gefragt.
Der sagt, es sei ein Brauner gewesen. Aber das war nicht das Einzige.
Naja, da muss ich mal nachdenken.
Ach, ich weiß es noch. Sie haben mich gefragt, ob das Pferd müde oder frisch ausgesehen hätte.
Ja, und was war Ihre Antwort?
Frisch, und das Fell glänzte.
Sind Sie dessen immer noch sicher?
Ja, absolut.
Na also, Brett Street. Oberst Stark fuhr zum Bahnhof, um Mr. Heatherly abzuholen. Wie weit war er gefahren? 10 oder 12 Meilen über eine staubige Landstraße und dann kommt er mit einem frischen Pferd an? Ach, doch nicht zu machen. Es würde mich wundern, wenn er auch nur eine halbe Meile gefahren wäre. Aber er wollte nicht riskieren, dass Mr. Heatherly sich an den eingeschlagenen Weg erinnert. Er fand es durchaus der Mühe wert, ihn eine Stunde lang aufs Land und wieder zurückzufahren, um die Fährte zu verwischen.
Also da bleibt einem ja die Puste weg.
Gut, dass sie dem Pferd nicht weggeblieben ist. Ich irre mich bestimmt nicht. Hier sind wir bereits an Ort und Stelle. Meine Herren, wir werden uns nicht weit vom Bahnhof Eifort entfernen müssen, um das Haus zu finden. Es sei denn, die Halunken haben sich bereits aus dem Staub gemacht.
Eifort! Eifort!
Die Fahrkarten bitte. Die Fahrkarten, meine Herren.
Bitte sehr.
Danke.
Die Feuerwehr, Holmes.
Oh, Eifort in Flammen, Schaffner?
Das könnte man fast meinen. Das geht schon den ganzen Tag so. Bis von Redding ist die Feuerwehr gekommen, heißt es.
Was ist denn passiert?
Das große Haus auf der anderen Seite der Straße. Dr. Beechers Besitz. Es fing schon heute Nacht an zu brennen. Also wenn Sie mich fragen, da holen Sie keine Stecknadel mehr raus. Großes, altes Haus, brennt wie Zunder.
Dr. Beecher? Ist das zufällig ein Holländer?
Der nicht, Sir. Ein Engländer, wie er im Buche steht. Aber komisch, dass Sie das sagen, weil nämlich ein Ausländer mit im Hause wohnt. Und eine junge Dame. Sehr ausländisch beide.
Und dieser Dr. Beecher, ist der klein und dick mit einem roten Gesicht?
Ganz recht, Sir. Kennen Sie ihn denn?
Ferguson.
Wer bitte?
Ja, schon gut, schon gut.
Und was ist aus den Bewohnern geworden?
Dr. Beecher und die junge Dame müssen weg gewesen sein. Von denen hat man da drin keine Spur gefunden, sagen die Feuerwehrleute. Nur eine Leiche. Der andere.
Der Ausländer.
So ist es, Sir.
Ja, vielen Dank, Schaffner. Hier, kaufen Sie sich ein Bier.
Oh, danke vielmals, Sir.
Kommen Sie, meine Herren. Gehen wir in den Wartesaal. Irgendwie müssen wir uns ja die Zeit vertreiben, bis der nächste Zug zurückfährt. Tja.
Ja, es ist also alles aus, Mr. Holmes.
Was meinen Sie, Inspektor?
Tja, die beiden anderen werden wir natürlich suchen müssen. Diesen Beecher oder Ferguson und die Ausländerin. Aber davon abgesehen ist ja Gerechtigkeit bereits geschehen.
Ja.
Aber was sollte das Ganze? Wie ist das wohl passiert?
Wenn ich eine Vermutung äußern soll, würde ich sagen, dass der herunterkommende Presskolben, durch den Sie beinahe Ihr Leben verloren hätten, die Lampe zerschlug, die der Oberst Ihnen zurückließ. Auf diese Weise könnten die hölzernen Wände Feuer gefangen haben.
Ja, das wäre möglich.
Wieso Ferguson und die junge Dame dem Feuer entkamen und der Oberst nicht, ja? Das werden wir nie erfahren. Wahrscheinlich, weil die beiden sich bemühten, sie wegzuschaffen, während er im Hause blieb.
Und dann, meinst du, haben sie sich aus dem Staub gemacht?
Ja, was anderes konnten sie nicht tun, Watson.
Wir kriegen sie schon.
Wenn Sie die beiden fassen, Inspektor, dann denken Sie daran, bitte. Bitte denken Sie daran, dass die Frau mir das Leben gerettet hat.
Das wird das Gericht bestimmt in Betracht ziehen. Trotzdem, die Folgen der anderen Sache wird sie tragen müssen. Daran waren sie alle gleichermaßen beteiligt.
Was für eine andere Sache?
Ja, die Falschmünzerei. Habe ich recht, Mr. Holmes?
Ja, ja, kein Zweifel. Die große Presse und all die Geheimnistuerei. Ganz offensichtlich betrieben sie die Falschmünzerei in großem Stil. Und die hydraulische Presse diente dem Zweck, das Amalgam in Münzen zu pressen, das sie anstatt Silber benutzten.
Das alles reimt sich zusammen mit Nachforschungen, mit denen wir uns schon viel länger befassen, als uns lieb ist. Tja, Sie haben es mit Ihrem Daumen teuer bezahlt, Sir. Aber wenn Sie nicht zu Dr. Watson gegangen wären und...
Und ja, und was habe ich gewonnen?
Erfahrung, mein Bester. Nichts geht über die Erfahrung, sagt man. Finden Sie eine fesselnde Version Ihrer seltsamen Geschichte, dann werden Sie bis zum Ende Ihrer Tage den Ruf eines großartigen Gesellschafters genießen. Was, Watson?
Aber Holmes, wie kann man sowas sagen?
Vom Bayerischen Rundfunk hörten Sie Der Daumen des Ingenieurs. Ein Kriminalhörspiel von Michael Hartwig nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle. Aus dem Englischen von Ruth von Markart und John Lackland. In den Hauptrollen Sherlock Holmes, Peter Passetti. Dr. Watson, Klaus Behrendt. Ingenieur Heatherly, Martin Benrath. Oberst Stark, Herbert Fleischmann. Elise, Rosemarie Pruppacher. Inspektor Bradstreet, Bum Krüger. Außerdem wirkten mit Alexander Allerson, Carola Renier, Fred Kallmann, Gustl Datz und Wolfgang Dörich. Musik Peter Zwetkow. Ton und Technik Heinz Sommerfeld und Irmgard Ringseisen. Assistenz Richard Rupprecht. Regie Heinz-Günther Stamm.
Du willst noch mehr Krimis?
Alle Radiotatorte mit ermittelnden Teams in vielen Bundesländern gibt's gleich nebenan in der ARD-Audiothek.